Ja, ich lese uns Psalm 98 nach der Schlacht der 2000 Übersetzung. Ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft, sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Vers 4. Jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt dem Herrn mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall. Jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit, die Völker, wie es recht ist. Und beim letzten Mal haben wir uns die ersten drei Verse angeschaut und haben festgestellt, dass wir den Herrn loben sollen als Retter. Dort wird er uns als der Retter vorgestellt. Und zwar sollen wir ihn in dem Maße loben, dass wir singen für ihn. Und zwar dem Herrn singen. Und wir haben das eingehend betrachtet, dass wir ihn ein neues Lied mit einer neuen geistlichen Erfahrung, mit geistlicher Vitalität ihm singen sollen. Warum sollten wir das tun? Warum soll das der Empfänger dieses Psalms tun? Weil der Herr Wunder getan hat. Und diese Wunder, so haben wir festgestellt, waren nicht irgendwelche Wunder, die ins Vakuum getan wurden, sondern diese waren Wunder, die im Zusammenhang mit der Erlösung des Volkes Israel standen. Der Herr fordert auf, zu singen und ihn zu preisen für seine Erlösung gegenüber seinem Volk Israel. Er hat sich selbst Sieg verschafft, hieß es dort in Vers 1. Sein rechter Arm hat ihm Sieg verschafft. Das war sein persönliches Involviertsein. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Und wir sehen das Wurzelwort von Heil in Vers 1, Vers 2 und Vers 3. Deshalb haben wir gesagt, der Herr wird als Retter hier gelobt. Und dazu singt man, dazu singen wir dem Herrn. Herr Jesus ist sicherlich das die Erfüllung des Heils im vollen Sinne, als der Herr Jesus kam. Er ist das Heil. Und dieses Heil konnten die Nationen sehen. Aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass dieser Psalm auf ein zukünftiges Ereignis hinweist. Und alle Enden werden das Heil sehen. Vers 3 heißt es, alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Eines Tages werden wir alle zusammen diesen Psalm sogar singen können. Jetzt ist jedes Singen, jedes Lobpreis im Gesang gewissermaßen eine Vorprobe, eine Generalprobe für das, was eines Tages kommen wird. Das war die ersten drei Verse, dass wir ihn als Retter preisen sollen. Und natürlich in der Anwendung können wir ihn preisen für unsere eigene Anwendung, für unsere eigene Erlösung, unser eigenes Heil. Hier spricht er tatsächlich im Zusammenhang von der Errettung des Volkes Israels. So kommen wir zu dem zweiten Punkt, den wir hätten auch in einer Predigt bringen können, aber ich habe drei Predigten draus gemacht, es gibt also noch eine dritte dazu. Der zweite Punkt ist, lobt den Herrn als König. Und dieser Psalm befindet sich in einer Gruppe von Psalmen, die sich theokratische Psalmen nennen. Das ist die Gruppe von Psalmen, die vom Psalm 93 bis 100 sie finden. Dort wird der Herr als König geehrt. Seine Herrschaft wird angepriesen. Und gleich Psalm 93, Vers 1 fängt der Psalm gleich so an. Der Herr, das ist Jahwe, und wir sind auch darauf eingegangen. Wir haben gesagt, wir preisen deinen Namen. Das ist der Name Jahwe, der bündnishaltende Gott. Jahwe regiert als König. Er regiert als König. Eine absolute Aussage, die sich immer wiederholt in diesem Psalm. Er ist ein großer König über alle Götter. Psalm 96, Vers 10 sagt unter den Heiden, Jahwe regiert als König. Und wenn ihr euch fragt, woran erkennen wir das überhaupt, dass er regiert, kann ja jeder sagen. Deshalb steht dort, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Ihr Lieben, wer erkennt die Herrschaft unseres Königs an, wenn nicht die Seinen? Mein Nachbar, der mit Gott nichts zu tun hat, garantiert nicht. Aber Gott ist ein König, der regiert. In seiner Souveränität hat er den gesamten Weltenverlauf in seiner Hand. Von Tag der Schöpfung an bis zu dem Tag, wo hier alles, alle Elemente vergehen werden auf dieser Erde, ist er König dieser Erde. Er regiert. Er ist absolut souverän. Ihm ist die Weltgeschichte nicht aus der Hand geglitten. Gott sagt nicht, oh, das war nichts. Jetzt habe ich mich geirrt. Nein, Gott ist absolut der König, der regiert. Und wir gehören zu seinem Reich, weil wir sind seine Ergebenen. Nun, eines Tages wird dieses Reich ein offensichtlich offenkundiges Königreich sein. Und jeder wird dies erkennen. Und dann werden wir singen können, wie es in Vers 3 heißt, alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jeder wird das singen können, der dann noch lebt zu diesem Zeitpunkt. Und selbst die Toten werden das singen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie das singen werden. Aber sie werden das sagen können, der Herr ist König. Nun hier in Vers 4 gibt es vier Befehle, vier Imperative. Wir lesen, jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Und hier folgt eigentlich das Erwartete. In Vers 1 wurde nur gesagt, singt. Ja, da ist noch nichts von Freude, die Rede. Aber wir haben das schon beim letzten Mal betrachtet. Jakobus sagt, wenn wir freudigen Herzens sind, dann singen wir. Wenn jemand leidet, dann betet er. Aber hier kommt das Erwartete. Das erste Verb in Vers 4, jauchzt, ist ein Ruf des siegreichen Hurra-Rufens. Oder um es noch intensiver auszudrücken, es ist ein Jubelgeschrei. Es ist gewissermaßen ein Kriegsgeschrei nach einer erfolgreichen Schlacht. Und ich weiß, ihr wart sicherlich noch nicht im Krieg als Soldaten. Aber dieses Kriegsgeschrei kann man tatsächlich hören. Wenn Armeen gesiegt haben, wurde ein regelrechtes Kriegsgeschrei ausgestoßen. Und dieses Kriegsgeschrei, beziehungsweise dieser Jubelruf, dieses Jubel-Hurra-Rufen ist ein sich freuen über einen errungenen Sieg. Und ich sage auch deshalb weist dieser Psalm auf die Zukunft hin, auf einen zukünftigen Sieg. Sicherlich kennen wir auch die Geschichte, mehrere Siege des Volkes Israels. Gott hat mehrmals für sein Volk gekämpft, aber es weist auf ein zukünftiges Ereignis hin und ich werde gleich da noch auf eingehen. Aber hier ist nicht nur ein einfacher Jubelschrei gemeint, sondern es geht noch viel weiter. Es ist nicht ein klägliches, von den Menschenmassen verschlungenes Preis den Herrn oder Halleluja. Es ist wie das zweite Verb, es unterstreicht ein Ausbrechen. Und es ist wirklich Ausdruck allerhöchster Emotionen, größter Freude, die dann in einem Moment zum Ausbruch kommt, weil sie nicht mehr unterdrückt werden kann. Und so sollen wir den Herrn preisen. So sollen wir ihm singen. So sollen wir ihm zujauchzen. Ein Ausdruck höchster Emotion. Und wir haben im letzten Jahr alle die Gelegenheit gehabt, das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen. Und ja, unsere Mannschaft war auch darin beteiligt und wir haben erfolgreich abgeschlossen. Und nach Abpfiff der Partie konnten wir dieses Ausbrechen der Freude in den Reihen der Mannschaft und der Trainer, des Trainerstabes, der Betreuer sowie der Fans sehr gut beobachten. Erinnert ihr euch noch? Ja, fast alle haben das gesehen, oder? War jemand, der das nicht gesehen hat? Vielleicht auch. Die ganz Geistlichen haben das nicht gesehen, ja. Ich weiß nicht. Aber ihr wisst, das waren riesengroße Emotionen. Die Leute die beteiligt waren in direkter Weise, die Fußballspieler, die konnten ihre Tränen nicht halten. Das waren Freudentränen, das waren Emotionen. Es kam zum Ausbruch. Das ist die Art und Freude, die hier gefordert wird. Das ist ein Imperativ, dies sind Befehle. Interessant ist hier im Text von Vers 4, dass es jetzt die ganze Welt dazu aufgefordert wird, an diesem Jubel teilzunehmen. Schaut einmal genau hinein. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Nun zuvor, in den ersten drei Versen, hatten die Nationen lediglich einen Beobachterstatus. Achtet einmal auf Vers 2, da steht, er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit offenbart. Also sie waren einfach nur Zuschauer. Oder in Vers 3, alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jetzt werden die Heiden, die Nationen, mit aufgefordert, alle Welt in dieses Jauchzen einzustimmen. Es ist also nicht nur ein Lied für unsere Israeliten, für die Israeliten. Und ihr wisst, dieses Lied ist dieses ganze Buch, die Psalmen, die fünf Bücher, das sind ja fünf Bücher, sind das Gesangsbuch der Israeliten, der Juden. Aber darüber hinaus liefern diese Texte auch uns Anweisungen, wie wir ihn anzubeten haben. Nun, das Heil, das Gott über sein Volk brachte, ist Anlass zum Jauchzen. Nun, wir müssen ein bisschen von der Geschichte Israels verstehen. Gott erwählte sich ein Volk. Und ihr kennt die Geschichte seines Volkes. Er erwählt sich einen Mann. Er verspricht ihm eine Nation. Und er sagt diesem Mann, diesem Abraham, dieses Volk wird in die Gefangenschaft gehen. Und das tun sie auch. Sie gehen in die ägyptische Gefangenschaft. Und aus dieser ägyptischen Gefangenschaft werden sie dann auch befreit. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, wie Gott gewirkt hat, um die Israeliten aus Ägypten zu befreien. Erinnert euch, als sie durch das Schilfmeer gingen und die ganze ägyptische Armee vernichtet wurde. Am Ende dieses Lobgesanges, den sie dann anschließend angestimmt hatten und eigentlich gehorsam waren diesem Befehl gegenüber, und ich nehme an, der Psalm war noch nicht geschrieben, aber sie waren gehorsam, sie sangen dem Herrn ein Lied. Was taten sie? Sie erinnerten sich an das Wunder, das gerade geschehen war, und machten daraus ein Lied. Und am Ende des Liedes in 2. Mose Kapitel 15 und Vers 18 heißt es, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Schon dort begriffen sie, dass Jahwe Gott ihr König war, derjenige, der regiert über ihr Leben. Und das wollte Gott. Gott wollte ihr König sein. Gott wollte über das Haus Israel regieren. Er wollte sie absondern. Deshalb wird er auch der Heilige Israels genannt. Ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Und in 3. Mose 20, Vers 26 lest ihr, ihr sollt mir heilig sein, denn ich, Jahwe, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Und da gibt es allerlei Anweisungen dafür, wie man sich absondert von den übrigen Nationen, in moralischer Weise Diätvorschriften. Und man fragt sich, warum sollten diese Dinge nicht essen? Nun, damit sie ein Heiliges, ein Volk waren, das sich absondern von dem Rest aller Nationen. Israel sollte ein Volk sein, das seinen Herrn ehrt in allem, was Gott sagte. Und das Gesetz, das ihnen gegeben wurde, war Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Aber ihr wisst, Israel fehlte. Sie kehrten ihren Rücken dem Herrn gegenüber. In 1. Samuel Kapitel 8, nach der Zeit der Richter, geschah es, dass als Samuel alt geworden war, er war der letzte Richter und Prophet, der letzte Richter über Israel, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia. Das ist 1. Samuel 8. Die waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern gingen auf Gewinn aus und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun ein König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Und dieses Wort missfiel Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und Samuel betete zu dem Herrn. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Und sie wollten genau so sein wie alle anderen Nationen. Sie wollten einen König und setzten Jahwe Gott als König beiseite. Die Geschichte des Volkes Israel ist euch sicherlich bekannt. Eine Geschichte der geistlichen Hurerei, dass sie sich von Gott abwendeten und anderen Göttern nachhurten, so sagt es die Schrift sehr deutlich, geistliche Prostitution betrieben. Dieses Volk wusste, dass Gott König ist, und die Getreuen, dieser getreue Überrest, den es immer innerhalb des Volkes Israels gab, wusste sehr wohl, Gott ist König. Und dieser Psalm nur als Beispiel und viele andere Psalmen darüber hinaus drücken das immer wieder aus. Ich liebe Psalm 24. Psalm 24 spricht der Psalmist von dem König der Herrlichkeit. Das ist David, der hier selber König ist und spricht von dem König der Herrlichkeit. Er sagt, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Das gehört ihm alles. Er ist absolut souverän. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strom. Und dann spricht er später, fordert er sogar die Tore auf. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt euch auf, Vers 7, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Es war ihm bewusst, wer wirklich König war, wer diese Welt wirklich regiert. Das ist der Herr Zebaoth. Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und das wird in diesem Psalm 24 sehr, sehr deutlich. Und dann immer wieder wird von den Gottesfürchtigen, die diese Psalmen auch geschrieben haben, betont, dass Gott selbst, Jahwe, König ist. Nun, die Israeliten bekommen ihr Königtum. Sie haben Saul als König bekommen, sie haben David als König bekommen, Salomo, und dann teilt sich das Königreich. Und dann hört es sogar auf, hört Israel bzw. Juda und Benjamin hören auf, Königreiche zu sein. Sie haben keine Könige mehr. Sie geraten unter die Herrschaft der Nation. Die Zeiten der Nation ist ein Gericht über Israel. Und ihr könnt das nachlesen in 5. Mose, als der Segen auf den Bergen Gerizim und Ebal ausgesprochen wird, Segen und Fluch ausgesprochen wird. Die Konsequenz von Ungehorsam war, dass sie verstoßen werden würden in alle Länder und zerstreut sind. Und so ist das Volk Israel zerstreut in aller Herren Länder heute. Sicherlich gibt es ein Mutterland, aber die meisten Juden leben außerhalb des Landes. Sie sind zerstreut. Gericht kommt über sie, wie Gott es gesagt hat im 5. Buch Mose. Genau das lesen wir. Und dennoch ist Gott König. Er regiert als König. Seine Geschichte ist nicht zu Ende mit seinem Volk Israel. Und er sagt, ich werde euch wiederherstellen. Gleichzeitig sollte das Volk Israel Priester sein. Volk Israel versagt als Priester. Ein Priester ist dazu da, dass man die Kenntnis über Gott erfahren sollte, ja? Und Hosea sagt er, ihr sollt nicht mehr mein Priester sein. Wird verworfen. Israel wird beiseite gesetzt. Aber es gibt eine Zukunft für dieses Volk Israel. Und er sagt, ich werde euch wiederherstellen und ich werde König sein. Ich werde König sein, von Jerusalem aus werde ich regieren. Nun hier heißt es, jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Nun, je nach Übersetzung, es ist immer ganz interessant, einige bringen nur 3 Imperative zum Vorschein. Ich glaube, ihr kriegt die Grundidee sehr gut. Es geht dabei, dass wir ihm mit großer Freude Lob singen. Und da wird noch was hinzugefügt. Es wird nämlich nicht nur die menschliche Stimme angesprochen, sondern es kommen jetzt Musikinstrumente hinzu. Sagt, jauchzt dem Herrn alle Welt, Lob singt dem Herrn mit der Laute, Vers 5. Mit der Laute, mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall. Sehr interessant. Auch hier, je nach Übersetzung, ist es entweder die Laute, die Zither, die Harfe oder die Leier. Wenn ihr Luther nehmt oder die Elberfelder, alle haben, können sich nicht genau einigen. Ich glaube, was hier im Mittelpunkt steht, ist dieses altertümliche Zupfinstrument. Und ich tendiere zu dieser Leier. Ich weiß, ihr kennt vielleicht die Leier nur von Trobadix, der Bade des Dorfes, der Galiläer bei Asterix. Ja, der hing da am Abschluss immer am Baum gefesselt, weil er keine Musik machen sollte. Aber hier ist wahrscheinlich diese Leier, dieses U-förmige Saiteninstrument, das im Altertum sehr verbreitet war, gemeint. Trompeten im Alten Testament waren bereits schon aus Metall, sehr ähnlich den Trompeten, wie wir sie heute haben. Und dann heißt es hier Hörnerschall. Und das ist das sogenannte Schofar, das Horn eines Schafes. Und die sogenannten Schofars erklangen, und das ist sehr interessant, besonders bei den Feierlichkeiten zum Einsetzung eines Königs. Die Krönungsfeierlichkeiten. Und das sehen wir, ihr könnt gerne mal kurz aufschlagen, 1. Könige, Kapitel 1 und in Vers 39. Ich lese euch nur kurz diesen Vers vor. Heißt es, und der Priester Zadok nahm das Ölhorn, da wurde nicht reingeblasen, aus dem Zelt und salbte Salomo und sie stießen in das Schofarhorn und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Das war zur Einsetzung des Königs Salomos. Das könnt ihr auch nachschlagen in 2. Könige Kapitel 9 und Vers 12b und 13. Ihr braucht das nicht nachschlagen, ich lese euch das einfach vor. Dort wurde Jehu zum König gemacht und wir lesen, so spricht Jahwe, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen. Und sie stießen in das Schofarhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Weiter können wir das verfolgen in 2. Könige 11, Verse 12 und 14. Bei der Krönung des Königs Joas heißt es, und er, das ist Jojada, der Priester, führte den Sohn des Königs heraus, setzte ihm die Krone auf und gab ihm das Zeugnis und sie machten ihn zum König und salbten ihn und klatschten in die Hände, übrigens Klatschen gab es auch schon damals, und sprachen, es lebe der König. Als aber Atalja das Geschrei der Leibwächter hörte und des Volkes hörte, kam sie zu dem Volk in das Haus des Herrn. Und Atalja wollte verhindern, dass Joas gekrönt wurde. Und sie schaute und siehe, da stand der König auf dem Podium, wie es Sitte war, und die Obersten und Trompeter bei dem König. Und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Da zerriss Atalja ihre Kleider und schrie, Verrat, Verrat! Und nur ein Hinweis darauf, Trompeten und Schofarhörner bei der Einsetzung von Königen. Ihr Lieben, ich habe euch gesagt, dass dieser Psalm auf ein zukünftiges Ereignis hinweist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das erleben werden, so wie die Schrift es sagt. Jesus ist jetzt in souveräner Art und Weise unser König. Er ist der König. Das erkennt die Welt nicht. Aber lasst uns einmal eines meiner Lieblingskapitel aufschlagen, Zacharja Kapitel 14. Wir werden dort sehen, dass Jahwe Gott als König zurückkommt, dass er zurückkommt auf dem Ölberg, um König zu sein über die ganze Erde. Lass uns das mal durchgehen. Zacharja wird darauf hingewiesen, dass Gott Israel wiederherstellen wird. Ungehorsame jetzt zur Zeit blinde Volk, im geistlichen Wahrheit gegenüber blinden Volk, wird Gott Gnade schenken. Er wird das Herz, er wird Erweckung schenken. Ihr könnt das nachlesen, auch in Hesekiel 36, dass er ihnen den Geist geben wird. Hier heißt es in Kapitel 14, Vers 1, es kommt ein Tag für Jahwe, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen. Und erinnert ihr euch, der Herr ist der Kriegsmann, der Kriegsheld. Und gegen jene Heidenvölker kämpfen. Der Herr wird kämpfen. Wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Und da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen. In das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Azel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen am jenen Tag. Da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt. Weder Tag noch Nacht, und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, östlich wäre das Tote Meer, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein, und sein Name der Einzige. Nun, es gibt viele Leute, die diese Verse in irgendeiner Form vergeistigen, die da irgendwas anderes drin sehen wollen, als das, was da steht. Ihr Lieben, als Jesus gen Himmel fuhr, und ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 1, fängt an, in Apostelgeschichte 1 von der Kraft aus der Höhe zu reden, dass der Geist kommen wird, und die Jünger denken, der Geist. Klick, klick, klick. Sie denken an Hesekiel 36, der Geist wird ausgegossen, die Königsherrschaft wird wiederhergestellt. Und sie fragen gleich, wird zu jener Zeit die Königsherrschaft wiederhergestellt? Jesus sagt, es ist nicht eure Sache, diese Zeiten zu wissen. Und er geht nicht weiter darauf ein. Aber was er tut, er geht zurück in den Himmel und zwei Männer stehen dort. Und sie sagen, was schaut ihr in den Himmel? Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gern Himmel fahren sehen. Er wird so zurückkommen. Ihr Lieben, Jesus wusste, dass seine Jünger damit noch nichts anfangen konnten. Die dachten einfach, er wird jetzt als König kommen. So wie der Geist ausgegossen wird er seine Königsherrschaft antreten. Das dachten sie überhaupt schon während seines Erdenlebens. Deshalb stritten sie sich ständig, dass sie an seiner Seite sitzen konnten. Während Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, um zu sterben, stritten sie sogar noch, dass sie an seiner Seite sitzen würden, weil sie glaubten, Jesus würde die Königsherrschaft antreten. Aber das tat er nicht. Zacharja 9,9, wenn er zurückgeht, erfüllte sich und da heißt es, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig, reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Das erfüllte sich. Johannes 12 könnt ihr nachlesen. Jesus kommt, aber erfüllt nicht die Erwartungen der Juden. Die dachten, jetzt ist die Zeit, dass die römische Vorherrschaft ein Ende hat. Die Heiden, die Herrschaft der Heiden, die Zeiten der Nationen ein Ende haben werden. Sie verstanden nicht, dass Jesus erstmal kommen musste, der König der Juden, um das Volk, die Sünden des Volkes zu tilgen, zu vergeben. Gekommen, um für sein Volk zu sterben. Und hier machen wir einen gewaltigen Sprung nach vorne. Wir wissen, dass Gott in der Zeit vor seiner Wiederkunft eine große Drangsalzeit über die Nation Israel bringen wird, die große Trübsal, Drangsal Jakobs, wie sie in Daniel auch genannt wird. Und diese Drangsalzeit wird darin enden, dass viele Juden sterben. Zwei Drittel. Ein Drittel wird übrig bleiben. Und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, wenn Jahwe wiederkommen wird, heißt es hier, dann werden sie ihn sehen. Könnt ihr auch nachlesen in Zacharja. Dann werden sie ihn sehen und erkennen, den sie durchstochen haben. Sie werden Buße tun. Geschlossen als ganze Nation werden sie zum Glauben kommen, ihn erkennen. Er wird sein Königreich aufbauen auf dieser Erde. Das, was die Zeugen Jehovas immer durcheinander bringen mit ihrem Königsreichssaal und mit ihrer Königsherrschaft in 1000 Jahren. Das sind 1000 Jahre Herrschaft Christi auf dieser Erde. Nachlesen könnt ihr das in Offenbarung Kapitel 20, dass es 1000 Jahre sein werden, in der Satan gebunden sein wird, in der es dennoch Sünde gibt. Aber Christus Jesus wird herrschen. Jahwe wird herrschen als König. Und ich lese weiter in Zacharja 14, in Vers 10. Das ganze Land von Geba bis Rimmon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandeln wie die Arava und Jerusalem wird erhöht sein und seine Städte bewohnt werden vor dem Tor Benjamin bis an die Stelle des Tor, der ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananael bis an den Kelter des Königs. Und sie werden darin wohnen und es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem, hört mal gut zu, wird sicher wohnen. Das ist im Moment ein Fremdwort, Sicherheit, in Israel und in Jerusalem. Menschen sind nicht mehr sicher. Und einige von euch waren schon dort. Ich vor vielen Jahren, habe Jerusalem zweimal besucht. Einmal mussten wir mit Soldatenschutz von der Klagemauer weggebracht werden, unsichere Zeiten. Ihr wisst, die Unsicherheit ist in den Medien zu verfolgen, Anschläge. Dann lest mal weiter, was in diesem Text steht. Sicherheit, jetzt noch ein Fremdwort. Wenn der Messias kommt, wenn der König der Könige kommt, wie ihn Paulus nennt im Timotheusbrief, dann wird es Frieden geben. Ist mal Vers 12. Das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, so dass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Aber auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem und es wird der Reichtum aller Völker, Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden, Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Die gleiche Plage wird auch den Pferden, Maultieren, Kamelen und Eseln, ja allen vielen Vieh widerfahren, das in jenen Heerlagern sein wird. Vers 16. Und es wird geschehen, dass alle übrig gebliebenen von all den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten. Wo wird das geschehen? In Jerusalem. Und sie werden das Laubhüttenfest feiern. Das ist erstaunlich. Das ist eigentlich ein jüdisches Fest. Jetzt sind die Heiden dabei, um dieses Fest zu feiern, zusammen mit den Juden. Und es wird geschehen, dassjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, über dieses wird kein Regen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. An jedem Tag wird auf dem Schellen der Pferde stehen, heilig dem Herrn. Und die Kochtöpfe im Haus des Herrn werden sein wie die Opferschalen vor dem Altar. Es wird auch jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda dem Herrn der Heerscharen heilig sein, so dass alle, die opfern wollen, kommen werden und davon nehmen und darin kochen. Habt ihr vorgestellt? Habt ihr gehört, dass da geopfert wird? Erinnerungsopfer aus Hesekiel. Und es wird keinen Kananiter mehr im Haus des Herrn der Heerscharen geben an jenem Tag. Ihr Lieben, warum führe ich das aus? Weil das ist, worauf wir uns wirklich freuen. Wir werden mit dem Herrn zusammen regieren. Wir werden erleben, dass die ganze Welt anerkennen muss, dass Jesus der König der Könige regieren wird. Und er wird es tun auf dieser Erde. Und er wird es mit eisernem Stab tun. Und einige der Nationen werden den Israeliten und dem Herrn nur Ergebenheit heucheln. Und am Ende der 1000 Jahre wird Satan freigelassen und versucht, noch einmal die Nation zu verführen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Aber dann wird er einen kurzen Prozess machen und es ist zu Ende. Der ewige Zustand beginnt. Dieses Reich hat kein Ende. Es geht nur über in das ewige Reich. In das himmlische Jerusalem kommt. Aber ich möchte euch nur zeigen, er ist König. Er ist König jetzt für uns, die er regiert. Deshalb beugen wir uns ihm. Deshalb tun wir das, was Leute sagen, wie könnt ihr nur. Wir beugen uns seinem Wort. Lieben, der Psalmist gibt uns diesen Psalm, er fordert uns auf, riesig zu freuen, zu jauchzen, zu Lob singen und Instrumente mit hineinzunehmen in diesen Lobgesang. Ihr Lieben, diese Liste ist nicht eine verpflichtende Liste. Ihr könnt die Instrumente selbst da hinzufügen, wie ihr es wollt. Und es ist so wunderbar, dass wir in einer Gemeinde, in der das Wort deutlich gelehrt wird, keine Angst haben müssen, welches Instrument auf einmal gespielt wird. Instrumente sind neutral. Es kommt auf die Motivation an. Wir singen dem Herrn. Unser Herz ist entscheidend. Nicht der Klang der Musik, nicht der Rhythmus. Wenn der Rhythmus zu schnell ist, dann kommt auch nicht Satan von hinten irgendwo durch die Tür, sondern Gott wird geehrt durch unsere Einstellung. Und das bestimmt auch unsere Musik. Und ihr Lieben, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ist Singen immer die Vermittlung einer Botschaft. Und wenn wir eine Botschaft vermitteln wollen, dann kann die Musik nicht lauter sein als das, was wir singen, damit die Botschaft verstanden werden kann. Deshalb muss unsere Einstellung zu dem recht sein. Wenn wir Musik machen, wenn wir jauchzen, müssen wir was tun? Eine fromme Maske aufsetzen? Nein. Wir müssen über diese Wahrheiten nachdenken. Es ist gefordert und impliziert in diesem Text, dass wir nachdenken. Was Gott getan hat. Diese Nation, die alle Vorrechte hatte, Israel, das Volk Israel, das er zu seinem Eigentum Volk gemacht hatte, lehnt ihn ab, wird beiseite gesetzt, uns wird Gnade gegeben, uns den Heiden. Ja, welch wunderbarer Erlösungsplan. Aber damit kein Ende. Und wenn ihr durchlest den Römerbrief und zu Kapitel 11 kommt, dann werdet ihr sehen, das ultimative Beispiel der Barmherzigkeit und Gnade Gottes ist das Volk Israel, das Gnade erfahren wird am Ende. Es wird wiederhergestellt, weil Gott es sich erwählt hat. Oh, es sind Feinde in Bezug auf das Evangelium, sagt Paulus im Römerbrief. Aber sie sind Geliebte aufgrund der Verheißung an die Väter. Gott steht zu seinem Wort. Er ist der König der Könige, der jetzt regiert und regieren wird in alle Ewigkeit. Und daran wird nichts ändern. Und wenn wir über diese Wahrheiten nachdenken, ihr Lieben, nur wenn wir diese Wahrheiten in uns, wenn wir darüber reflektieren, können wir Freude haben. Ich weiß, es ist immer sehr schwierig, uns selbst zu motivieren, aber wir müssen unsere besten Prediger. Wir müssen uns selbst predigen, was das Wort Gottes sagt. Wir müssen im Wort Gottes leben. Wenn wir nicht im Wort Gottes leben, haben wir diese Freude nicht. Wenn Sünde in deinem Leben kommt, hast du diese Freude nicht. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass du dein Leben in der Abhängigkeit dieses Königs führst. Er ist der König der Könige. Jauchz vor dem König, dem Herrn, heißt es hier. Das ist König Jahwe. König Jahwe. Derjenige, der zu seinem Wort steht. Und ihr Lieben, wir können es nur. Wir können dem Herrn nur Ehre bringen. Als König. Wenn du dich ihm beugst und ihn regieren lässt. Das Problem ist sehr häufig, dass wir aus seiner Herrschaft herauslaufen, dass wir uns selbst anbeten. Wir haben heute Morgen davon in der ersten Stunde gehört, von der Selbstanbetung. Wir sind dazu geschaffen, um den König der Könige anzubeten. Und das tun wir in dem Moment, wo wir uns ihm, was? Wenn wir ihm uns ausliefern, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir uns ihm unterordnen. Und das ergibt sich aus diesem Psalm. Dieser Psalm fordert uns auf, zu singen. Und Freude kannst du nicht produzieren und sagen, na, jetzt freue ich mich mal. Nein. Es fordert auf, darüber nachzudenken, was hier steht in Bezug auf seine Errettung, auf sein Heil. Er wird Errettung erwirken. Leute, als ich das gelesen habe, ja, heute Morgen, gestern Nacht und viele Tage davor, immer wieder, ich lese schon sehr lange über diesen Psalm, denke sehr viel darüber nach und ich denke, wow, ist Wahnsinn. Ist ja absoluter Wahnsinn. Wir kennen die Geschichte in der Vergangenheit, wie sie wirklich war. Sie steht hier in diesem Wort. Dieses Wort ist unfehlbar, irrtumslos. Es ist die Geschichte, wie sie tatsächlich stattgefunden ist. Und wir wissen nicht nur das, was in der Vergangenheit war. Wir wissen, dass er gegenwärtig regiert. Dass Gott absolute Kontrolle hat. Das ist für mich so eine Befreiung, so eine Riesenfreude zu wissen, dass Gott regiert. Dass nichts in unser Leben hineinkommt, das er nicht will. Was er nicht schon lange weiß, in seiner Souveränität. Deshalb, erste Stunde nochmal, kommt, ihr müsst auch in die erste Stunde kommen. In der ersten Stunde spricht er davon, die Umstände in unserem Leben entscheiden nicht darüber, ob wir Freude haben oder nicht. Nicht entscheidend. Wir haben einen König, der souverän ist. Und drittens wissen wir auch noch, was in der Zukunft passiert. Wir wissen genau, was kommen wird. Leute, wenn ihr euch das nicht freudig macht, wenn ihr nicht jetzt schon wisst, wo ihr sein werdet in der Zukunft, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht freudig sein. Wenn ihr sagen würdet, ah, das ist irgendwelche Märchen, die hier zusammengedichtet worden sind, dann hast du keine Freude. Dann hast du Grund, irgendwo anders Freude zu suchen, die irgendwann ausgedient hat, diese Freude. Aber wir haben eine anhaltende Freude darüber, dass wir wissen, er ist der Sieger. Er hat bereits den Sieg auf Golgatha errungen, aber er wird es geschichtlich auch umsetzen. Du sagst, Mensch, Borchmann, wie kannst du das alles aus dem König rausholen? Das ist genau das, was das Wort Gottes darüber lehrt. Er ist der König. Er kommt als König. Er wird herrschen als König. Und wenn ihr in der Offenbarung Kapitel 19 euch das anschaut, dann wird dort sein Name gegeben, König der Könige, er wird dort auch das Wort Gottes genannt. Aber er tritt seine Königsherrschaft an. Ich lese euch den Abschnitt, ich liebe diesen Vers, diese Verse überhaupt. Lest mal von Vers 11, Offenbarung Kapitel 11. Johannes sieht den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Beim nächsten Mal kommen wir überhaupt dazu, dass wir ihn anbeten sollen als Richter. Das ist der dritte Teil in den Versen 7 bis 9. Er ist der Richter und Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere der Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Ich weiß, einige haben schon sich angemeldet zum Reitkurs. Und sie wurden bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimms, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Eben, ich bin so fasziniert, wenn ich zurückgehe in das Buch Jesaja, Kapitel 6. Und Jesaja bekommt einen Einblick in das Unsichtbare, das, was für uns unsichtbar ist. Er wird berufen für seinen Dienst, um Gericht auszusprechen. Und bevor er berufen wird, bekommt er diesen Einblick. In Kapitel 6 heißt es, er sieht Gott auf dem Thron. Im Todesjahr des Königs Usia, das ist Jesaja 6,1, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihn. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, das ist jetzt Jesaja, der das gesehen hat in einer Vision, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Lieben, er sieht, wie es tatsächlich ist. Und er wird sich seiner Sündhaftigkeit auf einmal bewusst und denkt, ich muss vergehen. Das ist die Realität. Und ihr Lieben, diese Realitäten müssen wir uns vor Augen führen. Wenn wir das hier lesen, im Psalm 98, jauchzt dem König. Was sagt man da schon? Ja, wir dem König. Ich lese das einmal durch und mache die Bibel wieder zu und ich habe gar nichts darüber nachgedacht. Wir müssen darüber nachdenken. Das ist die Realität. Gott, der Herr, sitzt auf dem Thron. Und kein Charismatiker kann mir erzählen, ich habe Gott getroffen heute. Hat mich heute besucht beim Rasieren in meinem Badezimmer. Er kam runter, hat seine Hand auf meine Schulter gelegt. Leute, wenn du Gott gesehen hast, dann wärst du tot. Dann fällst du tot um. Niemand kann Gott sehen. Sei denn, wir werden verherrlicht, dann können wir ihn sehen. Das ist die Realität. Er herrscht. Er ist der Heilige Israels. Ihm gebührt alle Anbetung. Lieben, wenn ihr das nächste Mal singt, das ist schön. Die Lieder waren abgestimmt. Das erste Lied war ein Königslied, ein Königslied zur Anbetung des Königs, dann denkt daran. Denkt daran, wer er ist. Er ist der Retter, der sein Volk errettet hat, der dich errettet hat. Denkt daran, woher du kommst, wo du warst, wie Gott dich aus dem Schlamm dieser Welt gezogen hat. Dann denkt daran, wie Gott das Volk Israel aus dem Schlamm dieser Welt ziehen wird, wie er es unverdientermaßen wieder herstellen wird. Denkt daran, dass er jetzt König ist. Denkt an Jesaja, der begriffen hat, weil er einen Einblick haben durfte unter den Vorhang des sonst für uns Unsichtbaren, dass er wie tot war, als er ihn gesehen hat. Oder guckt euch Johannes an in der Offenbarung, Kapitel 1. Ähnliches Verhalten von Johannes, der noch zu Lebzeiten, als Jesus mit ihm auf der Erde war, an Jesu Brust lag. Aber als er den verherrlichten Jesus sieht, fällt er nieder wie tot. Er ist fast bewusstlos, weil er Gott in verherrlichter Form gesehen hat. Er ist der König der Könige. Denkt daran, wenn ihr singt, dass ihr diesen König singt. Nun, das wird nicht lange vorhalten. Mein Rezept in der Anwendung ist, lebt im Wort Gottes. Es gibt keine Formeln für uns als Christen, zu sagen, ich merke mir das jetzt für meinen Rest des Lebens, dass er der König der Könige ist. Und dann werde ich immer ganz lieb sein und gehorsam sein. Das wirst du nicht. Du musst dir das Wort Gottes immer wieder zuführen. Du musst dich davon ernähren. Du musst darin leben. Es muss dein Leben sein. Christus muss dein Leben sein. Und das bedeutet, dass wir uns von seinem Wort ernähren. Und wenn du das tust, dann kriegst du dieses Bewusstsein, dann hast du diese Freude. Dann kannst du jedes Lied wie ein neues Lied singen. Das fordert der Psalmist von uns. Ihr fragt euch, wo steht das bloß alles? Nun, ich glaube, das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Denn sonst macht diese Aufforderung für mich keinen Sinn. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Brecht in Jubel aus, frohlockt und lobt singt dem Herrn mit der Laute oder mit der Gitarre. Mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerstall, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das tut. Zu seiner Ehre. Nächstes Mal schauen wir uns Jesus als Richter an. Den Herrn als Richter. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns errettet hast. Herr, wir können es genauso wenig fassen, wenn wir in die Geschichte deines Volkes hineinschauen und dass sich das Volk Israel von dir abgewendet hat als König, dein Herrscher. Ja, wir können es kaum fassen, dass du dieses Volk noch einmal anhören wirst, dass du sie begnadigen wirst, dass du ihnen ein neues Herz geben wirst, dass sie dich anbeten werden. Ja, das spricht von deiner großen Barmherzigkeit. So wie uns Barmherzigkeit widerfahren ist, so wird ihnen Barmherzigkeit widerfahren. Und du wirst herrschen auf dieser Erde. Du wirst der Welt zeigen, was du dir vorgestellt hast, wie man auf dieser Erde herrscht. Und wir werden dich anbeten. Alle Welt wird dich anbeten. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt uns aufrufst, dich zu loben, dich zu preisen, mit aller Freude, mit Jauchzen, mit Jubel und Frohlocken. Herr, und das können wir in der Tat. Das ist möglich, wenn wir darüber nachdenken, wer du bist. Du bist ein großer Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wenn wir das dann erleben werden, eines Tages, dann wird diese Freude unbeschreiblich sein. Dann werden wir sie nicht mehr in Worte fassen können. Dann werden wir einfach nur staunen. Aber jetzt wollen wir dich lieben als den König der Könige und den Herrn der Herren. Wir beten dich an. Herr, schenk, dass wir so leben, dass wir dir wohlgefällig sind, als deine Ergebenen. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.